Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Seit dem großen Vulkanausbruch vor Tonga letztes Jahr werden immer neue ungewöhnliche Beobachtungen bekannt. Jetzt meldet ein Forschungsteam, dass in der Aschewolke des Vulkans so viele Blitze gemessen wurden wie noch nie. Fast 200.000 oder 2.600 Blitze pro Minute und das auch noch in ungewöhnlicher Höhe. Bis in 30 Kilometern Höhe wurden vorher noch nie Blitze beobachtet. Dass es in der Aschewolke überhaupt blitzte, liegt daran, dass der Vulkan unter Wasser ausgebrochen ist. Als das geschmolzene Gestein aus dem Erdinneren mit dem kalten Meerwasser in Kontakt kam, stieg jede Menge Wasserdampf auf. In der Vulkanwolke trafen so Asche, eiskaltes Wasser und Hagelkörner aufeinander. Das führte zu elektrischen Entladungen, also Blitzen. Die Leiterin der Studie von der Nationalen Geologiebehörde der USA sagt, dass ein Vulkan offenbar wesentlich stärkere Blitze erzeugen kann als ein Sturm. Kraken und andere Kopffüßer leben in Gewässern, die je nach Jahreszeit recht warm oder recht kalt sind. Damit schwankt auch die Körpertemperatur der Wechselwarmtiere stark, was normalerweise ziemlich gefährlich für das Gehirn ist. Zwei Forschungsteams haben jetzt unabhängig voneinander nachgewiesen, wie Kraken und Kalmare ihr Hirn schützen. Offenbar reagiert ihr Körper auf eine veränderte Umgebungstemperatur, indem er jeweils Proteine bildet, die für ein gutes Funktionieren des Nervensystems bei Kälte oder Wärme sorgen. Dafür passt sich der biochemische Prozess, in dem bestimmte Gene an- und ausgeschaltet werden, der Außentemperatur an. Diese Anpassung geht wohl ziemlich schnell, wie ein Experiment zeigte. Die Forschenden haben Kraken in ein Aquarium gesetzt und die Temperatur langsam von 14 auf 24 Grad erhöht. Schon nach 4 Tagen hatten die Körper der Tiere alle Proteine gebildet, die sie für ein gut funktionierendes Hirn in der wärmeren Umgebung brauchten. Vor einigen Jahren fand ein Archäologieteam in Cambridge in England das Grab einer Jugendlichen, die dort im 7. Jahrhundert bestattet worden war. Das Besondere an dem Fund, die 16-Jährige wurde auf einem hölzernen Bett beerdigt und trug ein wertvolles Kreuz aus Gold und Edelsteinen um den Hals. Jetzt hat das Mädchen auch ein Gesicht. Ein Forensiker hat es mit Informationen über das Skelett, das Gewebe und die Knochenstruktur rekonstruiert. Auch ihr Aussehen war offenbar ungewöhnlich, denn das linke Auge lag wohl deutlich tiefer als das rechte. Und noch mehr Interessantes haben Fachleute herausgefunden. Das Mädchen stammte nämlich wahrscheinlich aus Süddeutschland, aus der Nähe der Alpen und ist mit ungefähr 7 Jahren umgezogen in die Sumpflandschaft von Cambridge. Dadurch änderte sich wohl auch ihre Ernährung komplett, was man an den Knochen ablesen kann. Das wertvolle Kreuz zeigt, dass sie zu den ersten angelsächsischen Christinnen gehört haben muss. Wahrscheinlich war sie eine Adlige. Warum sie nach Cambridge kam, bleibt allerdings ein Rätsel. Vielleicht sollte sie dort aus politischen Gründen verheiratet werden, vielleicht sollte sie aber auch ins Kloster. Im Wahlkampf in den USA, aber auch bei uns, ist es immer wieder ein Thema: Microtargeting. Dabei werden politische Botschaften sehr gezielt an einzelne, sehr präzise ausgesuchte Gruppen von Wählern geschickt, zum Beispiel bei Facebook. Menschen, die das gleiche Geschlecht, gleiche Alter und zum Beispiel das gleiche Hobby haben, sehen dann Wahlwerbung nur für ihre Gruppe. Ein Forschungsteam aus den USA hat sich angeschaut, wie gut solche Wahlwerbung funktioniert. Dafür haben sie selbst Online-Kampagnen für 2 kontroverse politische Themen gestartet und die Ergebnisse in Befragungen getestet. Es zeigte sich, gezielte Wahlwerbung wirkt, aber Microtargeting bringt keinen Zusatznutzen. Das heißt, Wahlwerbung, die sich zum Beispiel nur an Männer oder nur an bestimmte Altersgruppen wandte, war tatsächlich überzeugender als Werbung für alle. Aber sobald die Forschenden ihre Zielgruppe nach mehr als einem Kriterium aussuchten, also zum Beispiel Geschlecht und Alter, konnten sie keinen Zusatznutzen feststellen. Die Arbeit der Forschenden wurde von Google und vom Facebook-Mutterkonzern Meta unterstützt. Um sich vor Schäden am eigenen Erbgut zu schützen, sortieren Embryonen radikal aus. Das zeigt eine neue Studie von Forschenden, die sich die Entwicklung menschlicher Embryonen in den ersten Tagen nach der Befruchtung der Eizelle angeschaut haben. Die Forschenden fanden in diesen frühen Zellhaufen eine Gruppe von Zellen, die sich weder in Richtung Embryo noch in Richtung Plazenta entwickelten. Kurz darauf waren diese Zellen verschwunden. Sie hatten wohl ein Programm zur Selbstzerstörung aktiviert und den eigenen Zelltod eingeleitet. Eine Genanalyse zeigte, in diesen Zellen gab es besonders viele sogenannte Transposone. Das sind Erbgutschnipsel, die sich an verschiedenen Stellen selbst ins Erbgut einbauen können. Damit machen sie die Zelle aber auch anfällig für schädliche Mutationen. Die Forschenden vermuten, dass die embryonalen Zellen ein eingebautes Programm haben. Das greift ein, wenn Zellen zu viele Transposone haben. Sie werden aus der weiteren Entwicklung des Embryos ausgeklinkt und in den Zelltod geschickt, um die Entwicklung des Embryos nicht zu gefährden. Wann haben Menschen zum ersten Mal einen Penis aus Holz oder Stein geschnitzt? In der Archäologie galt bisher eine kleine Skulptur aus Deutschland als ältestes Beispiel. Sie ist etwa 28.000 Jahre alt. Jetzt haben Forscher aber eine neue Studie zu einem kleinen Steinobjekt aus der nördlichen Mongolei veröffentlicht. Sie gehen davon aus, dass es sich dabei um einen Anhänger handelt, der um den Hals getragen wurde, in Form eines Penis. Hergestellt wurde er demnach vor etwa 42.000 Jahren. Andere Fachleute sind sich da nicht so sicher. Sie argumentieren, es könnte sich auch einfach um ein längliches Werkzeug handeln, das für einen bisher unbekannten Zweck genutzt wurde.
Deutschlandfunk Nova.